Herz singen gehört? Vielen Dank, Philipp. Philipp hat mir vor vielen Wochen gesagt, wenn du mal die Predigt hast, ich würde ein Lied davor singen. Und das haben wir ausgemacht. Und heute war der Tag. Und vielen Dank für dieses Zeugnis, das du uns gegeben hast. Wir merken, du bist im Glauben ein glücklicher Mann. Und dahinter stehen Erfahrungen, sonst könntest du so nicht singen. Ich möchte mal ein Wort an die Jugend sagen, ja, das ist nicht in meinem Konzept für die Übersetzerin, Entschuldigung. Ich kenne die Situation, dass man besonders als junger Mensch, aber auch als Älterer, so die Sehnsucht danach hat, Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott zu machen. Das gibt wirklich Kraft für den Glauben, für das Leben und es endet nicht, aber es hat seinen Ausdruck in solchen Liedern, wo man dann von Herzen sein Zeugnis gibt. Und ich wünsche euch sehr, dass es euch geht wie mir mit dem Predigtext, den ich heute habe, habe ich so eine Erfahrung, eine glaubensstärkende Erfahrung gemacht. Und vielleicht wird dieser Predigtext auch für euch zu so einer glaubensstärkenden Erfahrung. Ich wünsche nicht nur für euch, sondern für alle. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Vielen Dank, Carina, dass du heute uns den Gottesdienst eingeleitet hast mit Fragen, die schon auch einen gewissen Tiefgang hatten. Und du hast ja gesagt, es soll nicht jeder antworten, sondern nur so im Stillen, weil du schon Dinge angesprochen hast, die wir kennen, die wohl jeder von uns kennt, ob im Augenblick oder aus der Vergangenheit, das ist eine andere Sache. Und es gibt immer und immer wieder diese Momente, die unser Leben bedrücken. Das kann aus dem ganz persönlichsten Umfeld sein. Das kann durch Weltpolitik sein. Ich erspare mir jetzt alles wieder hier zu nennen. Ihr habt in den Nachrichten genug davon gehört. Das kann etwas sein, was uns enorm belastet. Jetzt will ich doch an etwas erinnern. Vor 80 Jahren haben wir ein 80-jähriges Jubiläum. Das hat uns an eine ganz bedrückende Zeit erinnert. Und manchmal werden wir heute damit auch immer noch nicht fertig. Und auch mit der Situation, die ähnlich in der Welt gerade passiert. Aber es kann auch was ganz Persönliches sein, dass jemanden Krankheit trifft, dass jemanden der Tod eines lieben Angehörigen trifft. Und dann kommen solche Fragen, wie wir sie heute Morgen gehört haben. Ja, solche Hiobsbotschaften gehören zum Leben. Und wenn sie auch nicht immer und immer wieder da sind, kommen bei dem einen früher, aber bei dem anderen später, kommt diese große Frage, und Gott? Sieht Gott das? Gott, bist du da? Dann haben wir so diese Sehnsucht, von der ich vorhin sprach, dass wir so Erfahrungen machen, dass Gott da ist. Aber wenn wir solche Erfahrungen auch nicht machen und dann so diese Frage da steht, Gott, siehst du das? Siehst du uns? So wie die Kuscheltiere gefragt haben, ob Max sie sieht, noch sieht, weil sie das nicht mehr wahrgenommen haben. So eine Frage, die kann ganz schön niederdrücken. Gott, du müsstest doch eingreifen. Du müsstest doch diese Spirale, die wir erleben von Ungutem, die müsstest du doch beenden. Oder wann endlich beendest du das? Wann setzt du das Haltesignal? Exakt die gleiche Frage hatte Johannes, der Jünger Jesu, als er ganz allein wahrscheinlich, also von der Jüngerschar, ganz allein auf der Insel Patmos war. Wahrscheinlich war er doch nicht ganz allein, Menschen allein, aber seine Jüngerkollegen waren entweder alle oder fast alle schon eines unnatürlichen Todes gestorben. Und jetzt war er auf der Insel Patmos und dachte nach und musste an das Römische Reich denken, musste an den jüdischen Kult, die jüdische Obrigkeit denken, wie sie mit den Christen, mit den Jesusgläubigen umgehen. Große Verfolgungszeit. Er musste an seine Verantwortung denken, die er hatte, die er gar nicht mehr tragen konnte. Und an seine persönliche Zukunft, die so ungewiss war. Gott, siehst du das? Gott, bist du da? Gott, nimmst du uns wahr? Das waren seine Fragen. Gott, wann kommt dieses Haltesignal, dass die Welt anders wird? Und Gott antwortete Johannes, es ist für mich ein so großes Wunder, dass das in der Bibel offenbart ist. Und ich möchte mit euch gemeinsam Johannes begleiten, wie ihm Gott darauf geantwortet hat, wie seine Antwort war. Nämlich durch Visionen hat Johannes einen Blick in den Himmel bekommen. In die Zukunft. Gott selbst hatte ihn aufgefordert, das ist das Buch der Offenbarung, diese Offenbarungen aufzuschreiben. Das ist das letzte Buch der Bibel. Und wenn ich euch frage, welches war wohl die wichtigste Offenbarung, die Gott dem Johannes in dieser Situation, und ich sage mal so, ich gehe mal gleich weiter, auch uns, auch mir, in ähnlichen Situationen gibt, welches war für Johannes zuallererst die Frage, die Antwort, die er zuallererst auf seine Fragestellung brauchte, dann hätte ich spontan gesagt, ja, der braucht die Aussicht der Schilderung der neuen Erde, der Zukunft, des neuen Jerusalems, Offenbarung 21. Aber das war nicht die erste Antwort, die Gott Johannes auf diese Frage gegeben hat. Das möchte ich hier behaupten. Zuallererst hat Gott ihm eine andere Botschaft übermittelt. Und ich bin ziemlich sicher, dass diese grundlegende Antwort Gottes die Antwort ist, die Johannes für seine Fragestellung brauchte und keine andere. Und das finden wir in Offenbarung Kapitel 4. Und ich will heute nur die ersten drei Verse lesen. Nicht, weil wir nicht mehr so viel Zeit für die Predigt haben, sondern weil meine Predigt sich darauf beschränkt. Das sind zwei Sätze nur. In meiner Predigt möchte ich die Aufmerksamkeit auf Offenbarung 4, die Verse 1 bis 3, lenken, denn sie geben die Antwort auf die Frage, Gott, siehst du das? Gott, siehst du uns? Ich muss aber doch ein bisschen was erklären. Mit Offenbarung Kapitel 4 beginnen in dem Buch der Offenbarung die speziellen Visionen. Wir nennen sie in der Theologie die Himmelsvisionen. Vorher war auch Offenbarung. Jesus offenbart sich und Jesus trägt die Sendschreiben auf. Aber mit Offenbarung 4 beginnen Himmelsvisionen. Johannes ist im Himmel. Dort hat er Erlebnisse. Wir erhalten Einblick in eine Dimension, die uns, den allermeisten, ich glaube allen von uns, so nicht zugänglich ist. Der Johannes diese Visionen gegeben hat, hat auch die Reihenfolge der Visionen mitgeteilt und festgelegt. Der hat das geleitet. Die Abfolge der Visionen ist wichtig. Und deshalb ist die erste Vision ganz wichtig, elementar. Sie hat eine große Bedeutung. Die Offenbarung, diese Himmelsvisionen beginnen mit Offenbarung Kapitel 4 und Kapitel 5. In Kapitel 4, das kann ich jetzt schon so sagen, geht es um Gott. Und in Offenbarung 5 geht es um das Lamm. Und die beiden Kapitel bauen aufeinander auf. Wir dürfen sagen, dass diese beiden Kapitel das theologische Fundament der Offenbarung des Johannes sind. Vielleicht kann man sogar so sagen, die sind so wichtig, dass wir sagen dürfen, es ist die theologische Mitte der gesamten Offenbarung. So gewichtig sind sie. Das Ziel ist, den Leser zu stärken. Denn wenn wir Offenbarung 4 und Offenbarung 5 verstanden haben, von diesem Fundament aus lässt sich alles andere, was dann noch kommt, tragen und teilweise auch ertragen und bewältigen. Von dieser Basis aus wird die Frage Gott nach Gott beantwortet. Und nun lasst uns Johannes begleiten, Offenbarung Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Wie ich schon sagte, ich werde mich auf die ersten beiden Sätze beziehen. Ich lese es einmal vor. Offenbarung Kapitel 4, und ich habe hier die Luther-Übersetzung. Dort steht bei mir: Danach schaute ich auf, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte, wie eine Posaune, die sagte: Steig herauf, dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und gleich darauf war ich im Geist. Und sieh, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Das sind die ersten beiden Sätze. Mehr. Das andere ist sehr, sehr interessant, was dann noch folgt, aber wir müssen uns jetzt auf das beschränken. Und ich muss euch noch eins sagen. Ich habe jetzt nach Luther gelesen. Luther, wissen wir, kam mit der Offenbarung nicht zurecht. Luther kam einfach mit den ganzen Bildern und mit dem, er konnte damit so wenig anfangen, dass er sehr lax, darf das mal mit allem Respekt sagen, sehr lax übersetzt hat. Der hat teilweise gar nicht aus dem Griechischen übersetzt, wie die Offenbarung geschrieben ist, sondern der hat sich die lateinische Übersetzung des Griechischen geholt und hat das genommen und ins Deutsche übertragen. Und deshalb muss ich an manchen Stellen nochmal genauer darauf verweisen, was hier im Original steht, was Johannes aufgeschrieben hat. Das geht aus der Lutherbibel nicht alles hervor, leider. Aber vieles ist sehr genau. Zum Beispiel die Einleitung und siehe. Ich will euch mal darauf aufmerksam machen, diese Formulierung und siehe ist eine Formulierung, die ganz viel Emotionen mitbringt. Also wir würden heute nicht sagen, und siehe, Friedbert hat eine Predigt gehalten, sondern wir würden das so ausdrücken: Jetzt halt dich fest. Oder die Tür geht auf und jemand ruft: Überraschung. Oder jemand sagt: Weißt du was? Merkt ihr die Spannung? Das steckt immer in der ganzen Bibel dahinter. Für die Menschen, die das geschrieben haben und die das lesen, der damaligen Welt im Orient, das steckt dahinter, so ein besonderer Moment kommt jetzt. Und jetzt haltet euch fest. Siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Merken wir, was für eine Überraschung das für den Johannes war, was er dort gesehen hat? Dieses geöffnet im Griechischen bezeichnet, das geht so weit, dass dieses eine Wort ausdrückt, jemand aus dem Himmel ist gekommen und hat aktiv diese Tür geöffnet. Ihr merkt schon, wir im Deutschen brauchen einen ganzen Satz. Luther sagt einfach, war eine geöffnete Tür. Aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Da steckt Geschehen dahinter. Da ist Gott aktiv geworden. Da hat Gott gesagt, ich will etwas für Johannes tun. Ich öffne ihm eine Tür zum Himmel. Und dann ist Johannes eingeladen, nach oben zu kommen. Und ich hatte das schon vorgelesen. Ehe er sich versieht, da ist gar kein Zeitraum dazwischen. Zack, ist er dort. Ist er dort oben angekommen? Oben. Ein für uns heute nicht mehr ganz gutes Wort. Aber es ist dem dreidimensionalen Weltbild der damaligen Zeit geschildert. Die haben drei Dimensionen gekannt und haben gesagt, die eine Dimension ist unsere, wie wir hier leben. Und dann haben wir über uns ein Dach. Und der Dach, das ist der Himmel. Und dann haben wir unter uns einen Keller und das ist die Unterwelt. Und diese drei Ebenen kennen wir. Und Johannes wird von Gott, und es ist interessant, dass Gott in diesem dreidimensionalen Weltbild begegnet und sagt, komm nach oben. Komm zum Dach. Dass Gott oben ist, ist aber auch irgendwo ein schöner Gedanke. Oben ist es hell und weit. Wer schon mal mit dem Flugzeug oben geflogen ist, der hat vielleicht geschwärmt davon, von dieser Helligkeit, dieser Weite. Ehre sei Gott in der Höhe, so singen die Engel zur Geburtsgeschichte. Gott ist oben. Wer Gott gefunden hat, und das ist tatsächlich so, dessen Welt ist hell und weit geworden. Dessen Welt, der ist oben, der ist in der Dimension des Oben mit angekommen. Die Dimension spielt eine Rolle. Und jetzt in Vers 2, und siehe, ein Thron stand in der Mitte, stand im Zenit des Himmels. Man könnte sogar so weit gehen, das zugespitzt formulieren, das ist eigentlich eine deutsche Unmöglichkeit in unserer Sprache, das wäre ein weißer Schimmel. In der Mitte des Zenits stand der Thron. So wird das dort formuliert, dass der Thron in der Mitte stand. Und auf dem Thron, nicht da saß einer, Luther, da saß einer. Auf dem Thron, jetzt halte ich fest, wir sind immer noch dabei, ne? Ein Sitzender. Der Sitzende sah aus wie Jaspis und wie Karneol und ein, nicht Regenbogen, Luther und viele andere Übersetzungen, ein Lichtkranz war um den Thron und sah aus wie ein Smaragd. Der Thron stand mitten in der Mitte des Himmels. Der Himmel ist zentriert. Der Thron ist das Zentrum. Natürlich geht es vielmehr um den Sitzenden, der auf dem Thron sitzt. Johannes ist sehr vorsichtig in der Beschreibung und er beschreibt einen Sitzenden. Ich denke, wir ahnen alle, wer da sitzt. Ne? Aber das formuliert Johannes so nicht. Der sagt nicht, und Gott saß auf dem Thron, formuliert er nicht. Erst später in diesem Kapitel, in Vers 8, kommt die Aussage, dass es Gott ist auf dem Thron. Und die kommt nicht von Menschen, die kommt von himmlischen Wesen. So vorsichtig ist Johannes. Er sagt nur, ich sah einen Sitzenden. Warum formuliert das Johannes so? Und ich denke, jetzt kommt ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn wir die Offenbarung lesen. Johannes schildert, was er wahrnimmt. Es geht um Wahrnehmung. Den Vorgang der sinnlichen Wahrnehmung. Es geht nicht um Erklärung. Es geht nicht zuerst um Deutung, sondern es geht um Wahrnehmung. Und wer die Offenbarung liest und wer die Bibel liest und wer Gott begegnen möchte, dem empfehle ich, die Bibel so zu lesen, um erstmal wahrzunehmen. Also mir fällt das so schwer. Ich bin immer gleich bei der Deutung. Ich gebe euch ein Beispiel. Am Anfang der Offenbarung berichtet Johannes, dass er um des Glaubens willen auf der Insel Patmos war. Und was denkt Friedbert? Der war in der Verbannung. Der war ein Gefangener. Und dann, wenn man in irgendeiner Gemäldegalerie Bilder sieht von Johannes auf Patmos, dann sieht man noch die schweren Ketten an seinen Händen und an seinen Füßen und am Felsen geklammert und festgesetzt. In der Wahrnehmung muss ich sagen, ich muss eigentlich zurückrudern, es steht überhaupt nicht da, dass er Verbannter war. Es steht nicht da, dass er Gefangener war. Er war um des Glaubens willen. In der kirchlichen Tradition sagen die Kirchen, irgendwann haben sie angefangen, haben gesagt, ja, der war Gefangener, der war Verbannter. In der neueren Forschung sagt man, das kann auch anders gewesen sein. Aufgrund der Verfolgungssituation hat er sich selbst zurückgezogen auf die Insel Patmos. Denn wir wissen inzwischen aus außerbiblischen Schriften, dass er dort mit einer Jüngerschar war Und wir wissen, dass er später mit dieser Jüngerschar im kleinen asiatischen Raum Missionsarbeit gemacht hat. Es könnte sein, dass er, und die neuere theologische Forschung geht in diese Richtung, dass sie sagt, wir vermuten fast, er hat sich zurückgezogen, um einfach Kraft zu sammeln, um einfach Fragen für sich zu klären, um Klausur zu halten. Wenn ich nur wahrnehme, was dort steht, dann ist die Möglichkeit da. Wenn ich gleich deute, dann sehe ich den Gefangenen verbannten. Das ist ein Beispiel. Wer die Offenbarung liest, soll erst mal wahrnehmen, nicht gleich deuten. Und deshalb müssen wir uns für die Offenbarung die Zeit nehmen, wahrzunehmen. Johannes nimmt einen Sitzenden wahr, nicht, da saß einer. Er nimmt einen Sitzenden wahr. Die Wahrnehmung des Sitzenden, diese Bezeichnung, das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und sehr selten, sie kommt, ich denke, wir sind uns alle einig, er beschreibt Gott. Die kommt für Gott im ganzen Neuen Testament überhaupt nicht vor, mit Ausnahme der Offenbarung dieser Stelle. Dass Gott als ein Sitzender beschrieben wird. Aber es hat einen Hintergrund. In der Antike, im öffentlichen Bereich, war jedem klar, wenn jemand sitzt, dann nicht, weil er sich ausruhen möchte, weil er müde ist, sondern wenn berichtet wird, dass jemand sitzt im öffentlichen Bereich, das durften sowieso nur oder wurde sowieso nur berichtet von Menschen, die einen ganz hohen Status haben, dann bedeutet das, da hat jemand seine Arbeit aufgenommen. Also ihr kennt manche Filme so von Königsherrschaften, ne? Und dann sieht man so Paläste in den Filmen, dann sieht man, da ist ein Thron, da sitzt der König und alle anderen stehen vor ihm. Ne? So war es damals auch. Übrigens nicht nur Herrscher und Könige, Pilatus. Als Pilatus Jesus verurteilt, da wird beschrieben, dass er draußen sich hinsetzte und dann begann das Verhör. Das ist das Sitzen. Hat jemand die Arbeit aufgenommen? Oder ein Lehrer. Es war damals völlig üblich, nicht wie heute die Schüler sitzen, sondern die Schüler standen. Der Lehrer saß. In der Bergpredigt könnt ihr das lesen, ne? Jesus setzte sich und lehrte. Auch an anderen Stellen. Und ich finde es hochinteressant, unter diesem Aspekt einfach mal zu sehen, wie ich glaube, Markus das beschreibt, nach der Himmelfahrt beschreibt er, Jesus fuhr in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Der nahm seine Arbeit auf im Himmel. Engel stehen immer vor Gott. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo ein Engel sitzt. Keine hohe Persönlichkeit. Aber Gott sitzt. Und Johannes sieht in dem Zentrum des Himmels den Thron und auf dem Thron ein Sitzender. Wenn ein König auf seinem Thron Platz nimmt, dann wird er tätig. Wenn im Orient jemand sitzt, ist er intensiv bei der Arbeit. Und das ist der erste große Trost an Johannes. An seine Frage, Gott, bist du da? Gott, kriegst du uns mit? Gott, siehst du uns? Da schafft Gott ein geöffnetes Fenster im Himmel und Johannes sieht einen auf dem Thron Sitzenden. Die Wahrnehmung des Sitzenden ist entscheidend für den Trost unseres Lebens. Dass wir wahrnehmen, wir haben einen Gott, einen Sitzenden auf dem Thron. Das schließt ganz fest in euer Herz. Und jetzt kommen wir zur nächsten Wahrnehmung von dem Thron. Wir wollen mal den Thron wahrnehmen. Der Thron ist nicht näher beschrieben, wie er gebaut ist, wie hoch, wie breit, wie er gepolstert ist oder was auch immer, ob er Lehnen hat, Armlehnen oder nicht. Das ist überhaupt nicht wichtig. Aber der Thron ist ein entscheidendes Wort. In diesem Kapitel 4 kommt 14 Mal das Wort Thron vor. Im Kapitel 5 kommt 5 Mal das Wort Thron vor. Das sind schon 19 Mal insgesamt in diesen beiden Kapiteln am Anfang. 47 Mal in der gesamten Offenbarung, in fast jedem Kapitel, taucht das Wort Thron auf. Übrigens 80% des Wortes Throns im Neuen Testament stehen in der Offenbarung und nicht einmal auf einen Menschen bezogen, immer auf Gott bezogen. Und dann gibt es permanent Präpositionen zum Thron. Also wenn wir das Kapitel weiterlesen und die Kapitel, dann lesen wir, vor dem Thron war das und das, rings um den Thron sah ich das und das. Vom Thron aus ging gegenüber dem Thron, Thron ist das entscheidende Stichwort und der archimedische Fixpunkt in der gesamten Offenbarung. Was bedeutet dieses Stichwort Thron? Was wird damit ausgesagt? Thron bezieht sich eindeutig auf Macht. Wer auf dem Thron sitzt, hat die Macht. Diese Frage wird hier geklärt. Diese Frage des Johannes, der die Römer als so übermächtig wahrnimmt, der die Verfolgung durch Judengenossen so übermächtig wahrnimmt, die Frage Gott, hast du die Macht oder haben die Macht, wird ihm beantwortet in der Mitte des Himmels. Als Fixpunkt steht der Thron mit dem Sitzenden. Gott hält alles, aber auch alles in seiner Hand, alle Macht. Gottes Macht ist, Gott ist souverän in seiner Macht. Es ist entscheidend, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und es ist eine Antwort auf die Frage des Johannes, die ihn so sehr quält. Denn es ist ein großes Thema für sie gewesen. Aber auch für uns. Erleben wir nicht auch die Macht von Waffen, die Macht der Kriege? Erleben wir nicht die Macht des Geldes? Kennen wir nicht die Macht des Internets und der sozialen Medien? Die Macht der Ungerechtigkeit und Unterdrückung? Wir kennen die Macht von Hass, von Propaganda und Lüge. Wir kennen die Macht von sexueller Gewalt. Wir kennen die Macht der Vorurteile. Wir kennen die Macht des Schweigens. Wir kennen die Macht der Mehrheit. Wir kennen die Macht der Bildungseliten. Wir kennen die Macht von Verschwörungstheorien. Wir kennen die Macht von Angst. Wir kennen die Macht der Sorge. Aber, sagt Gott, schaut durch das Fenster des Himmels. Die absolute Macht ist woanders. Da ist der Thron mit dem Sitzenden. Die absolute Macht ist ganz klar bei Gott. Gott ist niemals ohne Macht. Gott ist niemals ohnmächtig. Die Botschaft von und siehe, ein Thron stand in der Mitte des Himmels und auf dem Thron ein Sitzender, sagt uns, es wird sich noch erweisen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Bleibt zuversichtlich und bewährt euch in Standhaftigkeit. Es geht mit dieser Aussage, mit diesen Aussagen, die Gott Johannes und damit uns schenkt, als ein Fundament, als eine Mitte aller Offenbarung, geht es um das Urvertrauen in den Schöpfer der Dinge, um den Urvertrauen gegenüber Gott, der bei der Arbeit ist, der für uns aktiv ist. In diesem Urvertrauen bergen wir uns und gründen wir uns. Jetzt kommt der zweite Satz. Jetzt äußert sich Johannes zum Aussehen Gottes, wie Gott aussah. Und er schildert wieder seine Wahrnehmung. Es ist erstaunlich, wo Johannes doch alle Formulierungen über Gott fernhält, sagt er, der Sitzende sah aus wie, und dieses Wie kommt in der Offenbarung seitdem jetzt ständig vor. Es ist wie. Also ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ich sah ein Meer wie ein gläsernes Meer. Da steht nicht ein gläsernes Meer, da steht wie ein gläsernes Meer. Und man merkt, wie Johannes das sieht, aber überhaupt nicht beschreiben kann, weil es das in unserer Wirklichkeit gar nicht gibt. Wie mache ich denn das? Wie sage ich denn das? Und dann sagt er, wie ein gläsernes Meer. Und hier auch. Gott sah aus wie Jaspis, wie Karneol. Und ein Lichtkranz war drumherum, der leuchtete wie Smaragd. Allein, dass Johannes drei Edelsteine nennt, ist schon eine tolle Betonung. Um dieses Licht zu qualifizieren, nennt Johannes drei der damals bekanntesten Edelsteine des Orients. So ist im Judentum, in den ganzen Schriften des Judentums Gott nie beschrieben worden, wie an dieser Stelle. Eine völlig neue Beschreibung. Was sagt denn das aus? Was beschreibt Johannes? Wir müssen einfach in die Lebenswelt des Orients eintauchen, die wir uns so nicht vorstellen können. Und an dieser Stelle darf ich das mal sagen, glaubt nicht der Filmindustrie, wenn sie uns Spielfilme vom Orient zeigen. Wir müssen die Lebenswelt des Orients ausloten, eine Welt ohne künstliches Licht. Das elektrische Licht gibt es erst seit ungefähr 150 Jahren. Das ist ganz jung. Im Orient noch überhaupt nicht an so etwas zu denken. Im Orient in alter Zeit lebten die Menschen vom Licht der Sonne und des Feuers. Nach Sonnenuntergang war es dunkel, in der Regel finster. Selbst Großstädte waren in der Nacht dunkel, wenn man so große Monumentalfilme sieht von Rom. Dann sieht man, an jeder Ecke brennt eine große Fackel und überall Schalen mit Feuer und Licht. Stimmt nicht, gab es nicht. Selbst die Weltmacht Rom, selbst die großen Gebäude in Rom waren, wenn überhaupt, nur zeitweise zu einem ganz bestimmten Anlass mal mit Feuer versehen als Lichtspender. Und das Licht des Feuers, das sie kannten, ja, ich sage jetzt mal so, hatte keine Farbe. Es hatte natürlich eine Farbe, gelb, ne? Gelblich, rötlich, manchmal ein bisschen bläulich. Aber das war auch alles. Farbiges Licht, wie wir das kennen, gab es in der Antike nicht. Außer Abendrot, Morgenrot und den Regenbogen. Und es gab noch Edelsteine. Das Besondere an den Edelsteinen liegt in der inneren Struktur, ihrer großen chemischen Reinheit. Sie haben so eine kristalline Innenstruktur, sind symmetrisch aufgebaut und wenn das Tageslicht hineinfällt, dann wird das Licht mehrfach gebrochen und es entsteht farbiges Licht, wie man sich nirgends anders vorstellen konnte. Das erlebten einige, die Edelsteine sahen. So stand der antike Mensch staunend vor dem Wunder, wie kann das sein, dass Steine, die aus der Erde kommen, die Fähigkeit haben zu leuchten. Das konnte der sich nicht erklären, der antike Mensch. Und sie leuchteten viel farbenfroher als aller Regenbogen, als alles Morgenrot, als alles Abendrot. Und dieses Bild verwendet Johannes in seiner Wahrnehmung Gottes. Jaspis leuchtet im Grünen, das ins Bläuliche übergehen kann. Karneol leuchtet in tiefem Rot und Smaragd kann in ganz verschiedenen Farben leuchten. Aber wir müssen uns vor Augen halten, diese Frage, was ist ein Leben ohne Farben? Farben geben Lebensfreude. Und wenn ich euch sehe, farbig gekleidet, dann ist das einfach schön. Ich selber kann aus eigenem Empfinden sagen, dass ich in meiner Biologie einen Knick habe und dass ich ein bisschen nachempfinden kann. Ich habe noch nie die Farben eines Regenbogens gesehen. Nicht, weil ich keinen Regenbogen gesehen habe. Aber ich habe eine Farbuntüchtigkeit, eine Farbschwäche, dass wenn irgendwo ein Regenbogen da ist, sehe ich keine Farben. Ich sehe nur einen Lichtbogen. Das gibt's. Also keine Sorge, wer mit mir Auto fährt, ich kann bei der Ampel schon sehen, wo Rot, Gelb und Grün ist. Ja? Aber beim Regenbogen sehe ich es nicht. Und gerade eine unserer Enkeltochter, die liebt so Regenbögen, die malt auf jedes Bild einen Regenbogen. Und natürlich sehe ich dann die Buntstiftfarben, da sehe ich einen farbigen Regenbogen, aber ich habe ihn noch nie in der Natur gesehen. Und jetzt denkt man an eure Erlebnisse mit dem Regenbogen, wenn ihr da steht und sagt, guck mal, ein Regenbogen, wie herrlich. Dann finde ich eure Begeisterung wunderschön. Aber ich habe sie nicht, weil ich es nicht sehen kann. Und so ungefähr geht das hier, wenn Johannes beschreibt, ihr müsst euch das vorstellen. Das war wie Jaspis, wie Karneol, wie ein Lichtbogen aus Smaragd. Und wer keine Edelsteine kennt und hat, sagt, das muss ja fantastisch sein. Wie ich sage, der Regenbogen muss doch fantastisch sein. Edelsteine als Vergleich für Gott sind eigentlich gut. Edelsteine sind etwas Schönes und Bezauberndes. Lässt sich auf Gott übertragen, oder? Gott ist etwas Schönes oder der Schöne, Bezaubernde. Edelsteine sind kostbar. Gott ist kostbar. Edelsteine sind für den, der sie findet, eine Überraschung. Gott ist für den, der ihn findet, eine Überraschung. Edelsteine wecken Neugier und Sehnsucht. Gott weckt Neugier und Sehnsucht. Wer einen Edelstein gefunden hat, der erlebt seine Wirkung. Wer Gott gefunden hat, erlebt Gottes Wirkung. Der Alltag funktioniert auch ohne Edelsteine. Aber mit ihnen ist es schöner. Der Alltag von Menschen funktioniert auch ohne Gott, aber mit Gott ist es schöner. Solange man Edelsteine nicht entdeckt, kann man glauben, es gibt sie überhaupt nicht. Aber wenn man sie entdeckt hat, ist man fasziniert. Solange man Gott nicht entdeckt hat, kann man sagen, es gibt gar keinen Gott. Aber wenn man Gott entdeckt hat, ist man fasziniert. Ich denke an dein Lied, Philipp. Vor Edelsteinen muss sich niemand fürchten. Sie sind nicht bedrohlich. Sie schaden niemandem. Sie sind durch und durch positiv. Vor Gott muss sich niemand fürchten. Gott schadet niemandem. Gott ist durch und durch positiv. Ich bin so dankbar, dass Gott Johannes diesen Blick gegeben hat. Diese Assoziation der Edelsteine. Wir haben einen Gott mit einer Ausstrahlung, wie wir es nicht fassen können und nicht begreifen können. Mit diesen beiden ersten Sätzen, und Offenbarung 4 geht weiter und geht genauso spannend weiter, mit diesen ersten beiden Sätzen antwortet Gott Johannes auf die existenziellen Fragen seines Lebens. Und glaubt, wie gesagt, wir könnten weitermachen, Offenbarung 4 oder Offenbarung 5. Wenn man Gott so erlebt, wenn man so einen Blick durch den Himmel auf Gott hat, dann hat man das Fundament, alles, was danach kommt, auch zu verkraften und auszuhalten, was in den Visionen danach kommt. Aber das ist das Entscheidende und deshalb bin ich der Meinung, das ist das theologische Fundament der Offenbarung. Das ist die theologische Mitte der Offenbarung. Zwei entscheidende Aspekte, die wir uns heute vor Augen geführt haben. Die Macht Gottes. Unser Urvertrauen ist in Gott gegründet. Wir sind gelassen und geborgen, weil in der Mitte des Himmels, an allerhöchster Stelle, bedeutungsstärkster Stelle, ein Thron sitzt, steht und dort ist ein sitzender Gott bei der Arbeit. Und wir haben die Ausstrahlung Gottes wahrgenommen. Wir sind fasziniert von Gott, wir bewundern ihn, der in uns die Entdeckerfreude weckt, ihn zu entdecken. Wir sind berufen zu einem Leben der Entdeckung. Wir sind berufen zu einem Leben des Staunens über Gott. Diese beiden Aspekte in der Offenbarung sind sehr wichtig. Der Schöpfer wohnt in einer bezaubernden Schönheit, in einem menschenfreundlichen Licht. Er sitzt auf dem Thron und hält alle Macht in seinen Händen. Das ist die Antwort Gottes auf unsere existenziellen Fragen. Und wir antworten Gott: Danke für diesen Blick. Was auch kommen mag, wir wissen, du wartest auf uns und heißt uns willkommen. Amen.